Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wilde Mähne, alte Zöpfe, kahle Köpfe. Ein Feature über die Präsentation des Haupthaars von Andrea und Justin Westhoff. What are you looking at?
Corona war für uns Friseure eine völlig neue Erfahrung. Und es war schon interessant, was das für eine Unruhe machte bei unseren Kunden.
Es wird langsam Zeit, denke ich mal, dass wir anwillkommen.
Irgendwann kann man sich auch nicht mehr sehen.
Wir haben wirklich teilweise jetzt nicht Droh-SMS bekommen. Es war so, jetzt schneid mir die Haare, sonst springe ich von der Brücke mäßig so. Und ja, der Run war wirklich krass bei uns.
Wir haben uns entschieden, dass Friseure zum 1. März öffnen werden.
Haben die mir höhere Systemrelevanz als die Kinder?
Warum sind Friseure jetzt so wichtig? Mal unabhängig davon, dass es ein großartiges Handwerk ist. Es hat was mit Hygiene zu tun, für viele auch gerade Ältere, die es brauchen. Und es hat ein bisschen was mit Würde zu tun.
Lockdown. Friseure zu. Und auf dem Kopf mehr und mehr Natur. Selbst mit gewaschenen Haaren fühlte man sich irgendwie verwildert. Die echte eigene Farbe, kein Geheimnis mehr. Statt seidig golden oder schwarz glänzend, nun aschblond oder sogar grau. Kein ordentlicher Stufenschnitt mehr zu sehen, keine schmeichelnden Wellen, keine verwegenen Locken. Stattdessen jeder Tag Bad Hair Day. Der Mensch ist ein behaartes Lebewesen. Den Großteil der besonderen Schutzschicht zur Wärmeregulierung hat er im Laufe der Evolution zwar verloren, aber jeder besitzt immer noch etwa 5 Millionen dieser Hornfäden überall am Körper. Sie markieren die Grenze zwischen Natur und Kultur.
Der behaarte Körper wurde immer wieder in die Nähe auch des Tierischen gerückt, also auch des Unzivilisierten. Der enthaarte Körper gilt ja heute als Ideal, gerade auch für Frauen. Und wer seinen Körper nicht enthaart, gilt eben als ungepflegt, als unzivilisiert, quasi animalisch.
Alexandra Karenzos hat eine Professur für Mode und Ästhetik an der TU Darmstadt und nimmt dabei die Kulturgeschichte der Haare in den Blick, die vor allem eine Kopfsache ist.
Haare sind ein ganz wichtiges Mittel der Selbstgestaltung. Man kann ja mit ihnen Gruppenzugehörigkeiten oder auch Protest signalisieren. Sie gehören zum Körper, aber unterliegen ja auch zugleich sozialen Zuschreibungen und Abgrenzungen und durch Haarfarbe etwa, Textur oder Styling werden gesellschaftliche Unterscheidungen auch von Geschlecht, Alter, Schicht, Ethnizität markiert.
Lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, aber der Frau eine Ehre, so sie langes Haar hat? So steht es schon im Paulusbrief an die Korinther in der Bibel. Aber da finden sich auch andere haarige Geschichten.
Lange Männerhaare sind ein Symbol der Stärke, der männlichen Kraft. In dieser biblischen Geschichte von Simson wird das ja besonders deutlich, der ja seine Kraft verliert, als Delila ihm die Locken abschneidet.
Seit der griechisch-römischen Antike gehört die Formel Männer kurz, Frauen lang zur abendländischen Kultur. Vor allem die langen wilden Mähnen der Germanen und ihre Bärte haben dafür gesorgt, dass diese Haartracht bei Männern als barbarisch, unzivilisiert galt. Frauen dagegen mussten lange Haare tragen als Zeichen ihrer Weiblichkeit. Allerdings durften sie nicht offen zeigen. Genau wegen dieser Weiblichkeit, die in vielen Religionen gleichgesetzt wurde mit ungezügelter Sexualität.
Frauenhaare wurden ja sehr häufig diszipliniert, also indem sie eben geflochten wurden, indem sie hochgesteckt wurden oder eben bedeckt wurden. Das Zeichen der Ehefrau war ja auch das bedeckte Haar. Also man kam ja im wörtlichen Sinne unter die Haube.
Vor allem nach der islamischen Lehre sollen Frauen bis heute ihre Haare vor den Blicken anderer Männer unter Tüchern und Schleiern verbergen. Und auch im orthodoxen Judentum bedecken Verheiratete sie mit einem Tuch oder einer Art Baskenmütze, mit einem Haarnetz oder, auch wenn das etwas paradox anmutet, mit einer Perücke, jiddisch Scheitel. Haare sind ein natürliches erotisches Lockmittel, sich in die Haare greifen. Auch Elvis hat es unzählige Male auf der Bühne gemacht. Sie schütteln, nach hinten werfen, sie öffnen.
Schönes, langes Haar, hat halt Sexappeal und da vielleicht auch noch blond. Das sind so Klassiker. Ich glaube, die halten sich. Ein blondes Haar macht auch jünger. Ich sage immer, das ist die feige Farbe, weil ich bin dunkel.
Sagt die Friseurin Claire Lachki vom Salon Fukuhila in Berlin. Aber die Kulturwissenschaftlerin Alexandra Karenzos fügt hinzu,
man kann an den Haarfarben auch sehen, wie Diskriminierungen stattfinden. Also die dumme Blondine ist ja auch so ein Stereotyp, die mit dieser Sexualisierung einhergeht, quasi die Reduktion auf den Körper. Das sind natürlich lange tradierte Stereotype, die da zum Ausdruck kommen.
Umso mehr, wenn die Farbe selten ist.
Die roten Haare wurden ja sehr stark mit dem Teufel assoziiert, also im christlichen Kontext. Das Höllenfeuer, das sichtbar wird auf dem Kopf der Person. Und die wurden ja tatsächlich auch auf dem Scheiterhaufen dann verbrannt.
In den 1920er Jahren haben sich Frauen gegen die haarigen Geschlechts- und damit Rollenzuschreibungen gewehrt. Mit einer Frisur im Garçon-Stil, dem Bubikopf. Helga Lüttke hat 2021 ein Buch dazu geschrieben. In einem Deutschlandfunk-Kulturgespräch erzählt sie vom weiblichen Eigensinn hinter und vom männlichen Blick auf diesen Kurzhaarschnitt.
Es gab Frauen, die sich untereinander die Haare geschnitten haben, die Nachbarin, die Mutter, die Schwester, die Freundin. Und manche haben auch selber zur Schere gegriffen. Also er war preiswert und er war modern. Und Frauen hatten nach dem Ersten Weltkrieg dieses unglaubliche Bedürfnis, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und eine moderne Form des Lebens zu finden. Es war ein Rütteln an den Machtstrukturen, an der männlichen Definitionsmacht, wie Frauen zu sehen sind.
Deswegen der Widerstand auf breiter Ebene.
Den Frauen wurde Selbstverstümmelung vorgeworfen. Die Kirche hat den Bubikopf als gottlos angeprangert. Die Nationalsozialisten haben ihn als undeutsch eingeordnet. Die nationalen Turnverbände haben mit dem Slogan »Arisch ist der Zopf, jüdisch ist der Bubikopf« operiert und Frauen ausgeschlossen.
Männerhaare fanden jahrhundertelang kaum Beachtung, aber dann, in der frühen Neuzeit, ging man plötzlich in die Vollen. Weil viele neben dem natürlichen Haarverlust im Alter vor allem einen Kahlschlag durch die Syphilis und deren Therapie mit Quecksilber erlebten, griffen sie zur Perücke.
Gutes Beispiel ist Ludwig XIV. Mit seiner langhaarigen Lockenperücke. Er selbst litt wohl unter schütterem Haar und durch die Perücke wurde aber seine Haarpracht in den Vordergrund gerückt. Und hier zeigt sich, wie über die langen Haare diese Macht inszeniert wurde.
Die bis weit auf die Schultern reichende Allonge-Perücke erinnert nicht zufällig an eine Löwenmähne. Sie wurde zur Staatsperücke erklärt, ein offizielles Herrschaftszeichen. 40 Perückenmacher sollen zur Zeit des Sonnenkönigs in Versailles beschäftigt gewesen sein. Im 17. und 18. Jahrhundert trug der Adel in Frankreich und bald in ganz Europa unterschiedlich lange, teils kunstvoll geflochtene Perücken als Standessymbol. Zöpfe ab war deshalb eine der Parolen der Französischen Revolution. Natürliche Haartracht galt als Zierde des Bürgertums. Aber die Perücke kam bald zurück. Nun als Kennzeichen verschiedener Berufsstände und Institutionen.
Etwa bei Richtern oder so. Das ist ja in England bis heute noch, dass vor Gericht tatsächlich noch Perücken getragen werden. Und das sind ja auch diese weiß gepuderten Perücken. Und das ist ganz interessant, dass hier das graue Haar eben für die Autorität der Person steht.
Im Grunde sind Haare bis heute Machtzeichen. Berlusconi ließ sich als Ministerpräsident Italiens seine eigenen von hinten nach vorne transplantieren, um das Land auf internationaler Bühne besser zu repräsentieren. Stolz präsentierte er das immer noch recht spärlich bepflanzte Haupt im TV. Ganz anders und doch irgendwie mit gleicher Intention Gerhard Schröder. Der klagte 2002 als Bundeskanzler gegen eine Medienbehauptung, er färbe seine Haare. Die meisten mächtigen Frauen tragen heute ihre Haare kurz. Angeblich, weil es zu praktisch ist und nicht etwa um Manns genug für die Politik zu erscheinen. Und wenn lang, dann streng drapiert. Wie die Betonfrisur von Margaret Thatcher. Auch eine Machtdemonstration, freilich ganz anderer Art, das Kahlscheren. Ute Frevert, Professorin und Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, hat 2017 in ihrem Buch zur Praxis der Demütigung in Europa auch diesen Teil der Haarhistorie untersucht.
Haare als Teil des Körpers und sich daran zu vergreifen, setzt einfach die Ohnmacht dieser Person ins Bild. Also jemand werden die Haare kurz geschnitten als Signal, dass man hier nicht mehr zählt und dass man auch nicht mehr über seinen eigenen Körper bestimmen kann.
Das eindrücklichste Beispiel sind die kahlgeschorenen KZ-Häftlinge. Aber auch schon in der Antike wurden den Sklaven ihr Haar als Zeichen ihrer Freiheit und Individualität genommen. Seit dem Mittelalter war das Scheren von Gefangenen oder Geächteten ein zusätzliches, sichtbares Zeichen der Bestrafung. Der Ausschluss aus der Gemeinschaft als besondere Form der Demütigung.
Man kann das analogisieren mit diesen Beschämungspraktiken, die wir schon in der frühen Neuzeit gut dokumentiert finden in kleineren Ortschaften, in denen sich die Dorfgemeinschaft Leute vorgenommen hat, die aus ihrer Sicht sich gegen die Regeln verhalten haben. Und das konnten Frauen sein, die gerade verwitwet waren und das Trauerjahr nicht eingehalten haben. Das konnten aber auch alte Männer sein, die sich mit einer sehr jungen Frau zusammengetan haben, die geheiratet haben. Und die wurden in der Öffentlichkeit vorgeführt, verspottet, verhöhnt und beschämt dadurch.
Bekanntestes Beispiel aus neuerer Zeit, das Kahlscheren französischer Frauen nach 1945 als Strafe für die horizontale Kollaboration mit dem Feind.
Wenn Frauen sich als Verräterinnen an der nationalen Sache geoutet haben, indem sie eine Beziehung meistens freiwillig eingegangen sind mit einem Besatzungssoldaten, dass sie dann anschließend dafür von ihrer eigenen Gruppe zur Rechenschaft gezogen worden sind und dass dort eine Dorfgemeinschaft dann diese Person abgeführt hat, den örtlichen Coiffeur bestellt hat, der ihr die Haare geschoren hat zum großen Hallodri aller Umstehenden und sie anschließend nochmal durchs Dorf geführt hat, um sie mit dieser schamvollen Rasur auszustellen.
Haare signalisieren auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Das gilt für einheitliche Schnitte, etwa beim Militär. Aber noch mehr galten die natürlichen Unterschiede in Haarstruktur und Farbe als Racial Signifier. Im europäisch-kolonialistischen Blick war das dunkle, krause Haar schlecht. Gutes Haar musste blond und glatt sein. Also versuchten vor allem in den USA immer mehr Schwarze, es zu glätten, zum Teil sogar zu färben. Das fällt zusammen mit einer Kommerzialisierung der Schönheitskultur Anfang des 20. Jahrhunderts, sagt Dr. Silke Hackenisch von der Universität Köln, Abteilung Nordamerikanische Geschichte.
Viele, die diese Produkte benutzt haben, also primär auch Frauen, haben das aber nicht so verstanden, dass sie das tun, weil sie eigentlich weiß sein möchten, sondern dass man sich das leisten kann, solche Produkte zu kaufen. Man ist dann attraktiv, gepflegt und es galt auch als modern und urban.
Noch heute haben AfroamerikanerInnen mit natürlich krausem Haar in den USA schlechtere Chancen im Beruf. Selbst Michelle Obama trug als First Lady immer geglättete Haare.
Ich kann mich erinnern an einen Vortrag von Chimamanda Adichie, der Schriftstellerin, die gesagt hat, wenn Michelle Obama natural hair gehabt hätte, dann wäre Barack Obama nicht Präsident der USA geworden. Worauf sie hinweist, dass geglättetes Haar nach wie vor als respektabel, als gepflegt, als attraktiv gilt und andere Hairstyles mit ganz vielen Vorurteilen belegt sind. Also der Afro gilt so als radikaler, militanter, schick. Andere Styles wie Dreadlocks werden dann populär, kulturell oft so in Richtung Gangs gelesen. Und bestimmte Stereotype haften eben sehr stark an Hairstyles.
Denn diese Frisuren wurden als Widerstandszeichen benutzt, etwa in den 1960er Jahren von der Black Power Bewegung.
Der Afro wurde zunehmend zum Symbol für schwarzen Stolz und schwarze Schönheit.
Angela Davis, eine Schlüsselfigur der schwarzen Bürgerrechts- und Frauenbewegung, trägt ihren voluminösen Afro bis heute als Zeichen ihres Kampfes. Auch die unterschiedlichen Zopffrisuren haben eine Protestgeschichte. Sie weisen zum Beispiel zurück in die Zeit der Sklaverei. Alexandra Karenzos.
Da gab es ganz aufwendige Flechtfrisuren, die auch so Fluchtwege in die Haare geflochten haben, so dass man quasi wie so eine Landkarte auf dem Kopf hatte. Also für die einen sehr deutlich, für die anderen ein verstecktes Zeichen des Widerstandes.
Heute sind Dreadlocks, Afro oder Flechtfrisuren bei Männern und Frauen eher unpolitisch. Teil eines riesigen Schönheitsmarktes mit eigenen Afrofriseuren, die oft der US-amerikanischen Tradition folgend in Barbershops Schere und Rasierer schwingen. Die Kontaktbeschränkungen, dieses Social Distancing, vor allem am Anfang der Corona-Pandemie. Ein bisschen war das wie ein persönlicher Lockdown. Das Aussehen, verloren im Schlabbershirt und Jogginghose, und die Frisur, nicht mehr so wichtig. Es guckt doch eh keiner. Erst nach einigen befremdlichen Begegnungen bei Videokonferenzen dämmerte es langsam. Haare sprechen. Zu uns und von uns. In vielen Kulturen gehört das Haareschneiden zu den Initiationsritualen. In Japan etwa wird dem Kind nach 30 Tagen der Kopf rasiert, um es anschließend im Tempel segnen zu lassen und dann allen Verwandten zu präsentieren. Bei uns ist es, für die meisten Menschen, auch ein Entwicklungsschritt, die Haare selbstbestimmt zu verändern, weiß die Friseurin Claire Lachki.
Viele haben ja wirklich so ein Kindheitstrauma mit einem Pony, was einfach von den Eltern beschlossen wurde. Ich wurde auch mit einem Eis in die Stadt gelockt und dann beim Friseur reingezerrt.
Jugendliche tragen die Haare plötzlich raspelkurz oder lassen sie einfach wachsen. Auch eine neue schrille Farbe macht dem Umfeld klar, ich habe jetzt meinen eigenen Kopf. Bei Erwachsenen kann ein neuer Haarschnitt helfen, in Umbruchzeiten ein Gefühl von Kontrolle zu behalten oder zurückzugewinnen.
Wenn man sagt, Trennung, so der Stand auf meine Haare, die schneide ich jetzt erstmal kurz, damit schneide ich mir diesen Menschen aus dem Herz. Klar, passiert. Also es wird tatsächlich genutzt, auch irgendwo zu sagen, hey, hier ist was passiert bei mir im Leben und das hat was mit mir gemacht und das trage ich jetzt nach außen.
Frisuren hängen ab von den unterschiedlichen Schönheitsvorstellungen der jeweiligen Zeit und Kultur. Vor 5000 Jahren im alten Ägypten wurden Haare schon gefärbt. Rot-orange war besonders beliebt. Die Henna-Pflanze von den Ufern des Nil machte es möglich. Später ließ man die Häupter auch in Blau und Grün erstrahlen. Haarmacher gingen von Tür zu Tür, schnitten Frisuren oder knüpften Perücken. In den Königshäusern waren sie die wichtigsten Höflinge und Vertraute der Herrscher. Logisch, schließlich agierten sie mit Messer und Schere unmittelbar an deren Hals und Kopf. Auch die Griechen und Römer hatten eine ausgeprägte Haarkultur, für die spezielle Sklavinnen zuständig waren. Die mussten auch ihre eigenen langen Haare für die Perücken der Herrschaften hergeben, am liebsten blonde. Im alten Rom gab es sogar Friseurschulen und namentlich bekannte Promi-Friseure. Nach dem Untergang des Römischen Reiches spielte die Haartracht noch einmal eine besondere Rolle. Die Merowinger, die ersten fränkischen Könige, ritten mit langer, wallender Mähne durch die Geschichte, als Zeichen ihrer Herrscherwürde.
Das schulterlange Haar demonstrierte Freiheit und Macht des Herrschergeschlechts, bis die Karolinger sie im 7. Jahrhundert entmachteten und den merowingischen Haarkult verspotteten. 1000 Jahre und ein Zeitalter später, in der frühen Neuzeit, hätten sich Pippin, Karl der Große und Ludwig der Fromme wohl kringlich gelacht, wenn sie gesehen hätten, wie in der vornehmen Gesellschaft aufwendige Perücken zum Statussymbol wurden. Aber dann änderte sich eh alles. Weil sich immer breitere Kreise der Gesellschaft mit ihren Frisuren beschäftigten, technische Erfindungen und Haarpflegeprodukte immer neue Trends hervorbrachten und sich ein ausdifferenzierter Berufsstand entwickelte: Perückenmacher, Barbiere, Friseure.
Das ist ein anspruchsvoller Beruf, ne? Man muss von der Persönlichkeit gut aufgestellt sein, man muss handwerklich fit sein. Und wenn das dann mal in der Gesellschaft gesehen wird und die Menschen bereit sind, auch für dieses Handwerk entsprechend Geld zu zahlen, und es freut mich auch, weil unser Beruf wirklich keine gute Lobby hat, aber ich bin skeptisch.
Erzählt Claire Lachki und darf vielleicht darauf hoffen, dass mit dem Lockdown auch das Bewusstsein für die Bedeutung des Friseurhandwerks wächst. Nach wenigen Wochen des Verbots körpernahe Dienstleistungen zeigte sich, wie wichtig die Professionalität und Virtuosität der Friseurinnen und Friseure für das Straßenbild sind.
Ich habe 1989 mit der Ausbildung begonnen, die 90er Jahre in einer Kleinstadt gearbeitet. Die Leute kamen teilweise wöchentlich zum Friseur, ließen sich die Haare waschen und legen und wollten wirklich immer gleich aussehen. Das hat bei mir einen absoluten Widerwillen erzeugt, weil ich sowas nicht verstehen kann, weil ich finde, Haare ist eine Spielfläche, wo man auch mal was experimentieren kann.
Deswegen ist Claire Lachki nach Berlin gegangen, wo sie auf den Köpfen ihrer Stammkunden in Prenzlauer Berg die neue Haarfreiheit unserer Zeit ausleben kann, die vor einem halben Jahrhundert mit Lust und großem Getöse erkämpft wurde. ...1967 berichtet ein Reporter des NDR von einem belebten Platz in Hannover über eine Ansammlung langhaariger Jugendlicher wörtlich: ein unappetitliches, aber friedliches Völkchen, und fängt Passantenstimmen dazu ein.
Dass man solche Frechheit besitzt und sich in die Öffentlichkeit macht, in dieser Aufmachung, ist ja eine Sünd und Schande für uns.
Grauenvoll, die sollen arbeiten gehen.
Wenn ich einen Sohn hätte, der so rumliegt, dem würde ich selbst die Haare schneiden. Und wenn ich eine Tochter hätte, die mit so einem Junge ging, die würde ich halb lahm schlagen. Glauben Sie mir das? Sowas ist doch nicht normal.
Das ist ein Zeichen der Freude für mich.
Frisuren sind schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg das Hauptkampfmittel im Generationenkonflikt. Spießer gegen Jugendkultur, gestern gegen heute. In den 1950er Jahren schocken die Halbstarken nicht nur mit Lederjacke, Jeans und Rock'n'Roll, sondern tragen spezielle Frisuren als Zeichen. Den Duck-Ass, zu Deutsch Entenarsch. Etwas längere Haare mit Pomade von beiden Seiten nach hinten gelegt. Auch Elvis Tolle und die Pilzköpfe der Beatles sind Kampfansagen oder einfach lange Haare. Alexandra Carenzos, Kulturwissenschaftlerin der Uni Darmstadt.
Langes Haar bei Männern in den 1960er Jahren wurde ja auch als Protest gegen den Vietnamkrieg gesehen, also gegen diese militärischen Kurzhaarfrisuren. Die langen Männerhaare sind ja auch ein Zeichen der sozialen Unordnung. Man wendet sich gegen die Bürgerlichkeit der eigenen Eltern und gleichzeitig geraten auch Geschlechtergrenzen in Bewegung mit dem langen Haar. Das kann man ganz schön auf Fotografien aus der Hippie-Zeit sehen, ne? Dass alle eben lange Haare mit Mittelscheitel tragen und alle auch Hosen tragen oder weite Gewänder und so weiter. Dadurch wird ja auch hervorgehoben, dass alle gleich seien. If you can, then my hair's too short. Down the hill, down to there. In Deutschland wecken die Langhaarigen oder Gammler bei manchen Älteren eine sehr spezielle Vergangenheitssehnsucht.
Die gehören ins Arbeitshaus, beziehungsweise mit Knüppeln nur hier runterjagen. Bei Adolf hat sowas nicht gegeben.
Ich würde ein Insektenmittel vorschlagen, dass die rechtslos ausgeräuchert werden.
Das können Sie kein Benzin besorgen und das Zeug verbrennen, dieses Gesindel da.
Wir sind froh, dass wir das Ungeziefer mit den Jahren losgeworden sind.
Ende 1966 landet eine Single von Freddie Quinn mit dem Titel Wir in den westdeutschen Charts.
Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir.
Sie waschen sich nicht und stinken. Ihre zottlige Mähne ist verfilzt und verdreckt. Sie gehen der Arbeit und dem Lernen aus dem Wege. Das ist zur selben Zeit, 1966, in der Zeitung zu lesen. Nicht in der Bild-Zeitung, sondern im Neuen Deutschland, dem Zentralorgan der SED. Auch deren Altvorderen sind die Langhaarigen zuwider. Aber die Zeiten ändern sich, in West und Ost. In den 70er und 80er Jahren werden die verschiedenen langen Haare selbstverständlicher Teil der Jugendkultur. Jetzt kommt es auf den Style an. Punks mit bunt gefärbtem Irokesenschnitt, Popper mit extra langem, fein geföhntem Pony, Menschen mit Fukuhila oder Manta-Matte.
Mein Baby war beim Friseur und jetzt mag ich sie nicht mehr. Mein Baby war beim Haare schneiden, jetzt kann ich sie nicht mehr leiden.
Oder die Skinheads, deren kahlgeschorene Köpfe eine politische Botschaft aussenden. Ursprünglich waren es Angehörige der englischen Arbeiterjugend. Die wollten sich von den Hippies und anderen Bürgerkindern absetzen. Außerdem brachte es Vorteile in einer Schlägerei. Der Gegner konnte einem nicht in die Haare greifen. So verbreitete sich der blanke Schädel in der Hooligan-Szene auch als Signal der Gewaltbereitschaft. Glatzen sind zum Synonym für rechtsradikale Protestszenen geworden. Aber nicht nur. Durch Actionstars aus Hollywood wie Bruce Willis oder Dwayne Johnson hat die Glatze auch für Otto-Normalverbraucher einen eigenen Glanz. Und dann gibt es da noch den Glanz des glatzköpfigen, kritischen Intellektuellen, wie ihn der französische Philosoph Michel Foucault aussendet.
Foucault hat das ja sehr stark inszeniert mit der dicken Brille und immer dem weißen Rollkragenpullover, dass gerade der Intellektuelle Glatze tragen darf. Das zeigt ja seine Kopfarbeit quasi.
Also meine Mutter ist Friseurin zum Beispiel, die meinte, der Friseur ist wirklich nicht nur Friseur, er ist ja auch wirklich Psychologe, Priester, bester Freund, Freundin, wie auch immer.
David Lubowitz, Eigentümer des Ebony and Ivory in Berlin, ein Salon speziell für Afro-Frisuren und vor allem ein Barbershop, wie man ihn aus Hollywood-Filmen kennt.
Barbershop ist ja nicht nur ein Friseursalon, sondern Barbershop ist ja auch so der Golfclub des armen Mannes. Hier kommt man hin, um Gerüchte aus der Stadt zu erfahren, um sich mitzuteilen, über die Frau mal sich auszuheulen. Teilweise ist es so, früh morgens kommt dann ein Kunde, der erzählt mir irgendwas über seinen Freund und seine Frau. Am Abend kommt dann der Freund und erzählt mir genau das Gegenteil und teilweise gehe ich hier raus mit so einem Kopf.
Schon um 1800 vor Christus in Mesopotamien gab es solche Treffpunkte, an denen nicht nur Haar und Bart gestutzt, sondern auch Klatsch und Tratsch verbreitet wurde. So steht es jedenfalls in allen Historien des Friseurhandwerks. Claire Lachki ist seit über 30 Jahren Friseurin und betreibt ihren alteingesessenen Handwerksbetrieb im Szenebezirk Prenzlauer Berg.
Sicherlich geht es einerseits um die Haare. Wir wissen alle, dass das Äußere auch Unsicherheiten verursacht. Also in der Pubertät kann einen das ja völlig aus der Bahn werfen. Aber auch später, wenn man irgendwas trägt, was man jetzt nicht ausziehen kann oder wenn jetzt ein Bewerbungsgespräch ansteht und. Natürlich auch Ansprache zu haben, mit Menschen zu reden. Es gibt Menschen, die sind im Homeoffice und haben wirklich wenig soziale Kontakte, wenn die vielleicht noch allein leben. Also Salon Fukuhila ist ein Ort, wo sich Zeit genommen wird für die Menschen und auch zugehört wird.
Das ist wirklich ein Gefühl von, um mich wird sich gekümmert, dass die Barber die Köpfe anfassen. Wir haben Kunden, die sich jede Woche die Haare schneiden lassen. Das hat wirklich jedem einfach gefehlt und die ersten Kunden, die wir sozusagen hier behandelt haben, die sind fast hier in Tränen ausgebrochen. In Amerika gab es ein Footballteam, die haben wirklich einen Sieg nach dem anderen geholt und die meinten, ja, der Trainer hat uns gezwungen, einmal in der Woche zum Barbershop zu gehen. Es gibt ein goldenes Gesetz, look good, feel good, play good. Und das ist nicht nur im Sport, es ist überhaupt, man fühlt sich anders, man ist selbstbewusster, es ist so.
Haare sind in Ordnung, Frau ist glücklich. Man muss ja im Moment wirklich jedes bisschen Glücksmoment auch auskosten in dieser ganzen Zeit, dass man sich wieder gut fühlt.
Arms,
Wilde Mähne, alte Zöpfe, kahle Köpfe. Sie hörten ein Feature über Haarmoden und Frisierstile von Andrea und Justin Westhoff. Sprecherin Anne Ratsfeld, Ton Martin Eichberg, Regie Stefanie Lasai, Redaktion Winfried Sträter.